Stadt, Land.
Was?
Eine Podcast-Reise zu Orten, an denen sich mystische, sonderbare und spannende Geschichten zugetragen haben sollen.
Mit Domescu und Nicole.
Ah.
Stopp! Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge Stadt, Land, Was? Eurem Podcast über Orte, an denen sich spannende, abgefahrene, merkwürdige und manchmal auch einfach nur tolle Geschichten zugetragen haben. Wir sind plötzlich schon mitten im Dezember. Das ist unsere letzte reguläre Folge vor Weihnachten. Und das bedeutet auch, dass das Jahr zu Ende geht und dass unser Podcast bald ein Jahr alt wird.
Krass, stimmt. Wir haben im Januar angefangen.
Ja.
Mitte Januar aber.
Ja, stimmt. Also wir haben jetzt noch ungefähr so einen Monat, bis wir ein Jahr alt werden oder unser Baby ein Jahr alt wird.
Das ist sehr, sehr aufregend. Ich fand, wir haben sehr, sehr spannende Geschichten erzählt und machen hoffentlich genau so weiter.
Ja, und ich hoffe, dass ihr das natürlich auch so seht. Wir sind auf jeden Fall sehr dankbar, dass ihr uns bis hierhin begleitet habt, dass ihr unseren Podcast hört, dass ihr uns so oft liebe Sachen schreibt und auch uns Geschichten schickt oder potenzielle Geschichten. Und ja, das macht uns auf jeden Fall auch sehr viel Spaß. Wir hoffen euch auch. Und heute erzähle ich euch eine neue Geschichte zum Buchstaben B.
Mhm.
Doch vorher würde ich dich bitten, Domescu, dass du noch einmal zusammenfasst, welche Geschichte du uns in deiner letzten Folge zu A wie Aretal erzählt hast.
Genau, es ist A wie Are Schlucht gewesen, Genau genommen. Genau, ich habe die Geschichte dieser Schlucht erzählt, die in der Schweiz liegt und über ein, Klammer auf, Fabel, Klammer zu, Tier, das dort möglicherweise einmal von einem Fotografen gesehen wurde.
Es ging um den Tatzelwurm.
Um den Tatzelwurm.
Das verrate ich jetzt einfach mal. Ja. Ich hoffe, dem Tatzelwurm geht's gut.
Wenn es ihn gibt.
Ich habe ihn ein bisschen lieb gewonnen, wenn es ihn gibt. Und ja, es war auf jeden Fall eine sehr schöne Folge. Hört euch sie an, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und jetzt möchte ich von dir, Domescu, natürlich wissen, was du glaubst. Zu welchem Ort, der mit B beginnt, werde ich dir denn heute eine Geschichte erzählen? Du darfst sie immer dreimal raten.
Ja, also mein erster Tipp fällt auf den weirdesten Ort oder einen der weirdesten Orte Deutschlands, an dem ich selbst schon gewohnt habe. Bayern.
Nee, ist nicht Bayern. Nicht.
Dann ist es vielleicht Bamako, die Hauptstadt von Mali.
Nee, auch nicht. Einen Versuch hast du noch?
Bozen oder Bolzano, wie der Italiener sagt.
Auch das ist es nicht.
Oh, darf ich noch einen?
Einen darfst du noch?
Bochum.
Nee.
Ah, okay.
Bochum, wir kommen nicht aus dir. Wir bleiben allerdings tatsächlich in Europa, gehen aber in ein Land, in dem wir noch nie waren. Weder im Podcast noch im echten Leben, zumindest soweit ich weiß.
Mhm.
Ich nehme dich heute nämlich mit nach Rumänien.
Ah, ja, okay, da hätte ich auch noch einen Tipp gehabt, ne, klar. Ja.
Welchen?
Bukarest?
Ist es auch nicht.
Okay, dann.
Wir gehen nach Brasov.
Ja.
Oder wie die Stadt auf Deutsch auch mal hieß, Kronstadt. Sie hatte allerdings einige Namen. Man nannte sie auch Corona nach dem lateinischen Wort für Krone, wie wir ja alle wissen jetzt. Krunen, Stephanopolis nach dem Land der Stephanskrone. Oder auch Stalinstadt nach, denke, das ist klar. Wir bleiben aber beim heutigen Namen Brasov. Hast du schon mal was von der Stadt gehört?
Ja, tatsächlich. Was unter anderem daran liegt, dass das eine Partnerstadt von Nürnberg ist, wo ich gewohnt habe. Und es gab in Nürnberg neben dem Christkindlesmarkt immer den Markt der Partnerstädte.
Ah.
Und da gab es dann immer Spezialitäten und da gab es ganz hervorragenden Schnaps.
Okay, dann hast du mir schon einen Funfact weggenommen. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, weil es geht heute nicht um diese Partnerstädteschaft. Ich hoffe, du weißt ansonsten nicht ganz so viel über Brasov.
Das war es auch, ehrlich gesagt. Und
sehr
das
gut.
Mit dem Schnaps.
Das ist auch wichtig. Dann zeige ich dir auch mal direkt ein erstes Foto und du sagst mir, welchen Eindruck du von dem Ort hast. Du darfst Bild Nummer 1 öffnen. Ihr findet übrigens alle Bilder auf Instagram, Facebook, TikTok oder in unserem WhatsApp-Channel. Ihr findet uns in allen Kanälen unter Stadtland Was. Da könnt ihr dann eben alle Folgen, alle Bilder der heutigen Folge und auch alle vorherigen einsehen.
Sehr gut. Und in deiner Anmoderation habe ich schon lachen müssen, weil was ich hier sehe, ist einfach erstmal ein sehr hübscher, bewachsener Fels, also so ein Berg in Brasov. Und dort drauf steht halt der Name der Stadt in so weißen Hollywood-Hills-mäßigen Buchstaben. Und ja, das ist dann schon überraschend für mich gewesen.
Glaubst du, Brasov kann mit Hollywood mithalten?
Ja. Eindeutig. Würde ich ganz klar sagen, ja.
Gut, dann schauen wir mal, ob dein Eindruck so bleibt. Brașov ist eine Großstadt mit ca. 250.000 EinwohnerInnen und liegt in der Region Siebenbürgen, auch bekannt als Transsilvanien. Und ich habe dir auch noch eine Karte mitgebracht. Du kannst direkt zu Bild 2 runtergehen. Da siehst du dann ungefähr die Einbettung.
Mhm. Ja, genau. Das wusste ich sogar tatsächlich ungefähr, wo das liegt. Ja.
Dann beschreib doch mal für die, die das Bild gerade nicht vor Augen haben.
Genau, also das liegt komplett im Zentrum Rumäniens, eher im Norden davon. Ne? Also es ist wahrscheinlich, wenn ich das so richtig sehe auf dieser Region, die einzige Region ohne Außengrenze zu einem anderen Staat, wenn man so will.
Richtig.
Und ja, genau, also da ist ja auf jeden Fall, ist dann eben diese Stadt Brașov da drin, aber auch andere Städte mit jeweils einem deutschen und einem rumänischen Namen.
Genau. Und Brașov selbst liegt jetzt, also die rote Umrandung, das ist halt eben Siebenbürgen, und Brașov selbst liegt halt eher so, etwas mittiger, würde ich sagen, und ist im Süden und Osten von den Karpaten umgeben, also so ein bisschen kuschelig umrahmt, könnte man, denke ich, sagen. Die Stadt hat eine super lange Geschichte, die bis weit ins Mittelalter zurückreicht. Im 13. Jahrhundert gab es vermutlich die erste urkundliche Erwähnung. Und damals eben noch unter den Namen Corona oder auch Brasovia, wovon sich wahrscheinlich der heutige Name ableitet, auch wenn es sehr viele Theorien dazu gibt, warum die Stadt so heißt, wie sie heißt. Brașov ist durch viele, viele Hände gegangen, wodurch eben auch viele Kulturen ihren Stempel hinterlassen haben, was man eben vor allem am Namen auch ganz gut erkennen kann. Vor 1950 bis 1960 gab es dann so einen kleinen stalinistischen Ausflug, deswegen dann auch kurzzeitig eben der Name Stalinstadt übersetzt. Aber abgesehen von dieser langen und auch teilweise sehr chaotischen Geschichte ist Brașov auch deswegen bekannt, weil sich dort schon 2 Jahre vor der rumänischen Revolution von 1989 die ersten Arbeiter gegen die Ceausescu-Diktatur erhoben haben, was sie leider auch teuer bezahlen mussten.
Ja, das war anzunehmen, ja.
Genau. Die Partnerschaft zur Stadt Nürnberg hast du ja bereits erwähnt. Und ähnlich wie Nürnberg ist Brașov auch geprägt von mittelalterlichen Bauwerken. Viele Kirchen, man sieht auch noch Teile der alten Stadtbefestigung mit Toren und Türmen und so weiter. Und da habe ich dir auch noch mal gleich 2 Bilder mitgebracht, damit du so ein besseres Gefühl für die Stadt bekommst.
Oh, sogar im Schnee. Das ist ja sehr gut ausgewählt für unsere letzte Folge vor Weihnachten.
Ja.
ich sehe eine gotische Kirche, kennt man an den Spitzbögen, die eingeschneit ist vor einem Berg. Ist vielleicht der, auf dem auch der Hollywood Hills-mäßige Schriftzug drauf ist, der wahrscheinlich zu den Karpaten gehört, und ansonsten auch so viele kleine, hutzelige, ich würde auch sagen, eng bebaute Häuser mit viel Schnee drauf.
Ja.
Und wenn man jetzt mal das andere Bild, das ist mehr so eine große Übersicht, sieht, dann sieht man halt, ja, das ist halt so eine Stadt, die eben so zwischen 2 Bergen halt einfach so reingebaut ist.
Ja, erinnert mich daher auch so ein bisschen an Jena, deine andere Heimat sozusagen, was ja auch irgendwie so eine Schlauchstruktur der Stadt ist.
Stimmt, ja, auch genau zwischen die Berge gebaut, weil man will halt nicht zu viel da drauf, ist zu anstrengend.
Genau. Und die Kirche ist übrigens die Schwarze Kirche, die besteht auch schon seit dem 13. Jahrhundert. Sicherlich nicht in der Form, wie wir sie heute sehen, aber so von Grund auf.
Ja, also ist auf jeden Fall, man sieht ihr auf jeden Fall an, dass die Grundsubstanz erstmal alt ist.
Ganz genau. Und langsam nähern wir uns jetzt der Frage, warum ich dir denn heute von Brașov erzähle. Es ist, wie ich finde, eine sehr schöne Stadt. Es ist auch tatsächlich einer der meistbesuchten Orte in Rumänien. Was denkst du jetzt so nach deinem aktuellen Wissen, würdest du dir die Stadt angucken wollen?
Ja, ich mag ja solche kleinen mittelalterlichen Städte. Da sind bestimmt auch irgendwie so nette Kneipen, und von dem Schnaps weiß ich ja schon. Und würde ich auf jeden Fall machen.
Man sollte auf jeden Fall in den Randbezirken vorsichtig sein, denn da werden fast täglich Bären gesichtet, die unter anderem in den Mülleimern nach Nahrung suchen. Und ich habe auch gelesen, dass die sich wohl auch von Menschen füttern lassen. Ich weiß nicht, ob man das wirklich tun sollte und was das über den Gesundheitszustand der Bären aussagt, aber da sollte man sich dann vielleicht nicht unbedingt umtreiben.
Vorsicht vor den Bären.
Vorsicht vor den Bären. So schön Brașov auch ist, wir gehen jetzt trotzdem ein paar Schritte raus aus der Stadt, und zwar 30 Kilometer ungefähr in den Südwesten, und schauen uns dort die Törzburg an, auch bekannt als das Schloss Bran.
Ja, okay.
Hast du davon schon mal gehört?
Ich habe von dem Schloss Bran schon gehört, weil das möglicherweise auch auf meiner potenziellen Liste steht.
Okay, dann hoffe ich, dass du dich noch nicht so intensiv damit beschäftigt hast.
Nein, habe ich noch nicht.
Sehr gut. Also, das Schloss Bran befindet sich genau genommen eben nicht in Brasov, sondern im Dorf Bran und dort auf einem sehr bergigen Felsen. Und ich habe dir davon auch ein Foto mitgebracht. Du kannst zu Bild Nummer 5 runterscrollen.
Das ist ein wirklich ausgesucht schönes Schloss, was ich jetzt auch zum ersten Mal sehe. Dementsprechend keine Sorge, so tief kann ich in der Materie noch nicht gewesen sein. Es ist ein Schloss mitten im Wald mit vielen spitzen Türmen und roten Ziegeldächern. Und ja.
Sieht so auch so ein bisschen aus, als könnte man sich da gut verlaufen, oder?
Absolut. Also erstmal auf dem Weg hoch. Ich weiß jetzt nicht, auf wie hoch auf dem Berg dieses Schloss ist, aber auch in dem Schloss kann man sich gut verlaufen, weil es auch nicht so aussieht, als wäre es einmal geplant und gebaut worden, sondern als wäre über die Jahre oder Jahrzehnte, Jahrhunderte einfach immer mal wieder irgend so ein Stück von dieser Burg dazugekommen, gerade drin vielleicht, und irgendwie weiß man dann plötzlich nicht, wie es weitergeht.
Ja, so stelle ich mir das auch von innen vor. Das Schloss gibt es schon seit Ewigkeiten, aber natürlich nicht in der heutigen Form. Auch das wurde wahrscheinlich schon im 13. Jahrhundert gebaut als Burg, wurde dann aber in irgendeinem Krieg zerstört, wurde dann im 14. Jahrhundert wieder aufgebaut als Grenz- und Zollburg, die in den darauffolgenden Jahrhunderten auch immer wieder den Besitzer wechselte, immer wieder teilweise zerstört wurde, wieder neu aufgebaut wurde oder erweitert wurde. Und erst im 19. Jahrhundert nahm die Bedeutung der Burg so ein bisschen ab. 1916 wurde sie dann von den rumänischen Truppen in Beschlag genommen, genauso wie die ganze Region Siebenbürgen. 1920, also vor ungefähr 100 Jahren, wurde sie der Königin Maria und ihrem Gatten Ferdinand I. geschenkt, nachdem Siebenbürgen offiziell an Rumänien angeschlossen wurde. Königin Maria ließ die Burg dann restaurieren, sodass sie dann das Aussehen bekam, was sie heute hat. Also nicht die Maria, sondern die Burg. Als Maria dann starb, ging die Burg an ihre Tochter Prinzessin Ileana über. Aber die hatte leider nicht lange was davon, denn nach dem Zweiten Weltkrieg nahm dann der kommunistische Staat Rumänien ihr das Schloss weg und verstaatlichte es. Die ganze Königsfamilie floh ins Ausland und verlor ebenso ihr Schloss und den Anspruch auf das Schloss. Unter Ceausescu wurde es dann zur Touristinnenattraktion umgebaut und das blieb es dann auch erstmal ein paar Jahrzehnte. Dann war ja aber auch irgendwann wieder Schluss mit der Sozialistischen Republik Rumäniens. Und es dauerte noch ein paar Jährchen und auch ein paar Rechtsstreitigkeiten, bis 2006 das Schloss dann tatsächlich wieder zurückgegeben wurde.
Was?
Prinzessin Ileana war natürlich schon längst verstorben und, oder nicht natürlich, aber sie war schon verstorben und deswegen ging es an ihre Erben und Erbinnen über. Und es sind eigentlich drei Haupterbinnen, aber im Vordergrund und eben auch im Medienfokus steht vor allem Dominik von Habsburg. Und deswegen reden wir heute vor allem über ihn und lassen die anderen Erbinnen außen vor, nur im Hinterkopf behalten, dass er jetzt nicht der alleinige Eigentümer war.
Ganz, ganz schwierig. Also ich finde sowas ja ganz, ganz schwierig. Wir haben ja auch so einen wirren Preußenprinzen hier in Berlin, der auch so irgendwelche Sachen, die er glaubt, ihm gehören, zurückhaben möchte. Ganz, ganz schwierig. Also die sind ja nicht ohne Grund enteignet worden, sondern weil Adel halt ein Quatsch ist, ne? Oh Mann.
Dann wird es dich sicherlich sehr interessieren, wie es dann weiterging
mit der
Burg.
Absolut, das interessiert mich sehr.
Nachdem von Habsburg nun also wieder in Besitz des Schlosses war, gab es sehr viele Gerüchte, dass er das Schloss zum Luxushotel machen wollte, dass er es für 80 Millionen US-Dollar an den rumänischen Staat zurückverkaufen wollte. Und angeblich soll auch der russische Milliardär Roman Abramowitsch, der ehemalige Eigentümer des Londoner Fußballvereins Chelsea, als Käufer in Betracht gekommen sein. Aber wenn das alles so stimmt, stellt sich natürlich die Frage, was war denn an diesem Schloss so besonders oder an dieser Burg, dass man dafür so viel Geld verlangen konnte und warum sind da so viele TouristInnen hingefahren über Jahrzehnte? Du weißt es dann ja, denke ich, schon warum. Also erzähl uns doch mal, warum dieses Schloss so besonders ist.
Auf diesem Schloss oder zumindest auf diesem Schloss lebte ein rumänischer Adliger, der im Nachhinein, wenn ich es richtig im Kopf habe, als, also der Fürst hieß, glaube ich, Vlad, und ihm wurde dann später nachgesagt oder auf ihm wurde die Dracula-Sage aufgebaut.
Ganz genau. Dieses Schloss, was massenhaft TouristInnen anzieht, war mal das Schloss von Graf Dracula. Und jetzt löse ich das natürlich alles so ein bisschen auf, was du jetzt gerade schon gesagt hast. Also was es mit diesem Vlad auf sich hat, was es mit Dracula auf sich hat und eben auch mit der Burg. Zuerst einmal zu Dracula. Dracula ist ja eigentlich eine Romanfigur. Das Buch Dracula wurde 1897 von Abraham Stoker, der sich Bram Stoker nannte, veröffentlicht und ist bis heute sein bekanntestes Werk. Die Geschichte wurde seitdem etliche Male verfilmt oder auch in Comics oder anderen Büchern aufgegriffen. Es war natürlich nicht die erste Vampirgeschichte oder die erste populäre Vampirgeschichte, aber es hat sicherlich dazu beigetragen, dass es heute so massenhaft viele davon gibt. Wie gut kennst du die Geschichte vom ursprünglichen Dracula?
Nicht so gut, glaube ich, ehrlich gesagt. Also ich habe mal diesen einen Film gesehen, der, glaube ich, relativ nah an der Bram Stoker-Geschichte ist, aber da war ich 14 oder so.
Ja, ist bei mir ähnlich lange her, deswegen fasse ich einfach nochmal zusammen. Die Geschichte geht wie folgt. Der Londoner Rechtsanwalt Jonathan Harker reist nach Siebenbürgen zu Graf Dracula. Der hat nämlich angeblich ein Haus in London erworben und möchte das mit seinem Anwalt einfach nochmal abklären, ne, was es da halt so an Kaufbedingungen gibt und wie er dann auch nach London kommt. Und ja, deswegen hat er dann Harker eingeladen. Schon die Hinfahrt ist für den Anwalt allerdings sehr verwunderlich. Er merkt da irgendwie immer wieder komische Dinge rechts und links von seiner Kutsche. Zum Beispiel drückt ihm auch eine Anwohnerin einen Rosenkranz in die Hand, um ihn zu schützen. Und dann auch im Schloss bemerkt er immer mehr komische Dinge, also verschlossene Türen, die er nicht betreten darf. Er bemerkt auch, dass mit dem Grafen etwas nicht stimmt. Der Graf Dracula hat kein Spiegelbild, er ist unfassbar blass, hat aber tiefrote Lippen und reagiert sehr gierig, als sich Harker einmal beim Rasieren schneidet und ein Blutstropfen daraus kommt. Es dauert dann nicht lange, bis Harker ihm auf die Schliche kommt und eben mitbekommt, wie Dracula nicht nur Menschen durch seine Wölfe, die ihm hörig sind, töten lässt, sondern auch diese Menschen oder andere Menschen auch seinen Vampirfreundinnen zum Fraß vorwirft und darunter auch Kinder. Harker entdeckt dann auch noch etliche Särge im Keller, die nur darauf warten, nach London verschifft zu werden, die also wahrscheinlich nicht leer sind. Und Harker kommt natürlich darauf, dass er sich vielleicht in Lebensgefahr befindet und schafft es zu fliehen. Die Geschichte geht dann aber noch weiter. Also ein weiterer Schauplatz ist dann zum Beispiel auch London, wo es Dracula dann auch tatsächlich hinschafft mit seinen Vampirfreundinnen. Aber das ist jetzt alles nicht unbedingt von Relevanz für diese Podcast-Folge. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall nur ein Erzählstrang, was überhaupt in Siebenbürgen passiert.
Okay. Und das ist ja wahrscheinlich dann alles in diesem Schloss. Oder rund um dieses Schloss.
Ich zeig dir jetzt erstmal das ursprüngliche Buchcover von 1897 und dann auch gleich dazu noch eine spätere Version von 1919, denn das ursprüngliche Cover ist, um ehrlich zu sein, nicht ganz so spannend. Also geh gerne zu Bild 6 und 7.
Ja, also Bild 6, würde ich sagen, ist ein sehr unspannendes Cover, wo einfach nur draufsteht Dracula bei Bram Stoker. Und das zweite Cover, ja, da sehen wir gar keine Beschreibung mehr, sondern wir sehen nur noch einen älteren Herren mit weißem Bart, der von einer Burg sich aus einem Burgfenster beugt, sein Umhang weht so ein bisschen durch die Luft und er krallt sich in die Steine hinein.
Ja, ich glaube, das soll abbilden, dass er die Wand runterklettert.
Ah, ja, natürlich, er klettert die Wand runter.
Hättest du dir Dracula so vorgestellt?
Ich hätte ihn mir blasser vorgestellt, ehrlich gesagt, gerade nach dem, was du gerade nochmal gesagt hast.
Es gab später ja auch noch etliche weitere Abbildungen und der Dracula, der vor allem heute in den Medien so ein bisschen präsenter ist, ist, denke ich, auch ein bisschen jünger und normschöner. Ich habe dir jetzt nochmal ein Kinoplakat mitgebracht von einer Verfilmung von 1931, das kannst du dir auch anschauen, Bild 8.
Ja, aber ich finde da sind wir schon im Dracula-Bereich. Also klar, das sieht jetzt nicht aus wie Robert Pattinson aus meiner Folge V wie Volterra. Aber schon ziemlich vampirig, halt so mit eher großen Augen, kleinen Pupillen, dann so zurückgekämmten, also sehr streng zurückgekämmten Haaren und so einem Anzug, der aber irgendwie theoretisch Flügel von Fledermäusen andeutet, ne?
Ja, genau. Und ich glaube, man sieht es jetzt in der Größe nicht so gut, aber er hat halt auch die Vampirzähne.
Oh ja, doch, wenn du jetzt sagst, erkennt man da was aufblitzen.
Ja. Und man muss aber sagen, dass dieser Film, der auch tatsächlich heißt Bram Stokers Dracula, da ist der Dracula auch wirklich so ein Greis mit weißen Haaren und deutlich älter. Also es gibt viele verschiedene Variationen davon, wie Dracula ausgesehen haben könnte. Allerdings hat Graf Dracula selbst nie existiert. Es ist eben eine Romanfigur. Die Figur soll aber, wie du schon gesagt hast, angelehnt sein an den rumänischen Fürsten Vlad III. Draculea, der von 1431 bis 1476 gelebt hat. Und der herrschte zeitweise über die Walachei, was auch ein Fürstentum im heutigen Rumänien war. Der ist aber auch ganz schön rumgekommen. Vlad III. Ist auch bekannt als Vlad der Fehler, denn er soll eine grausame Vorliebe dafür gehabt haben, seine Feinde auf Pfähle aufzuspießen und sie so langsam und qualvoll sterben zu lassen. Das Dracul in seinem Namen Draculea bedeutet im Rumänischen übrigens der Teufel.
Hat wahrscheinlich auch was mit seiner Vorliebe fürs Pfählen zu tun, nehme ich an.
Wahrscheinlich. Und ich konnte es jetzt nicht abschließend herausfinden, aber ich nehme an, er hat sich diesen Namen nicht selbst gegeben. Genauso wie der Fehler. Willst du Vlad den Dritten mal sehen?
Ich würde den gern mal sehen, ja.
Dann schau dir doch mal das 9. Bild an.
Ja, also er hat nicht ganz so rote Lippen wie der Graf Dracula aus den Geschichten. Ansonsten finde ich, dass er tatsächlich aussieht wie ein osteuropäischer Adliger. Insgesamt, also ich finde, er sieht sehr aus wie ein osteuropäischer Adliger des Mittelalters. Er hat so eine perlenbestickte Krone auf, hat einen imposanten Schnauzbart und ballendes, lockiges Haar und darunter eben so eine rote Uniform mit Pelz besetzt. Das steht für mich immer so, viel Pelz ist so Adliger des Mittelalters aus Osteuropa.
Er hat auch so viele Perlen dran gestickt an seiner Mütze zum Beispiel. Also man sieht ihm auf jeden Fall auch an, dass er über Reichtum verfügte. Es gibt Erzählungen aus dem 15. Jahrhundert, wonach Vlad III. Ein Menschenschlechter gewesen sein soll, der auch andere Menschen zum Kannibalismus zwang und sogar kleine Kinder braten ließ. Er soll allein im heutigen Brasov 41 Händler gefehlt haben und 300 Kinder getötet. Es gibt da auch noch andere Zahlen, dass es halt noch mehr Menschen gewesen sein sollen. Aber da gibt es sehr viele Theorien zu und sehr wenig belastbare Daten.
Ja, gerade das kam ja auch irgendwie 100 Jahre nach seinem Tod irgendwie. Und da ist dann ja auch, da wird ja auch immer viel zugedichtet. Und vielleicht wurde ja sogar noch etwas mehr zugedichtet.
Das kann sehr gut sein, denn jetzt weißt du ja erstmal so ein bisschen Bescheid über Vlad den Fehler, über das Schloss Bran, über Dracula. Und jetzt schauen wir uns natürlich an, was an dem Ganzen dran ist. Hat in dem Schloss wirklich Vlad der Fehler sein Unwesen getrieben? War er wirklich so grausam? Hatte er vampirähnliche Züge? Bevor ich das jetzt nochmal alles so ein bisschen aufdrösel, was glaubst du? Wie viel Wahrheit steckt in dieser Geschichte?
Also ich glaube, die Pfählernummer ist auf jeden Fall wahr.
Mhm.
Also weil, wir befinden uns im späten Mittelalter, ne? Also da kann das schon mal sein. Da hat man keine Respektschellen verteilt, sondern hat halt Leute gefehlt, um Leute so zu beeindrucken. Also ich kann mir das vorstellen. Das mit dem Dracula, ja, weiß nicht, wir hatten das ja erst vor ein paar Wochen bei der Kyoto-Folge mit den Geistern und sowas. Man soll ja Übernatürliches jetzt nicht irgendwie mit zu viel Ablehnung heraufbeschwören. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, das stimmt nicht. Das mit dem Pfählen ja und das mit den Kindern aus Brasov bestimmt auch.
Dann zuerst einmal zu Vlad dem Fehler. Er hat das Schloss vermutlich nie betreten.
Okay.
Er hat vermutlich tatsächlich mal Brasov überfallen und wohl auch Händler hinrichten lassen. Auf welche Art und Weise ist eben umstritten. Es war sicherlich sehr brutal, aber in der Burg war er wahrscheinlich nicht und wenn dann nur sehr kurz. Auch kann bezweifelt werden, dass er wirklich so grausam war, dass er Menschen hat zum Kannibalismus gezwungen oder vielleicht auch Kinder getötet und gebraten lassen hat. Ich vermute, er war kein angenehmer Zeitgenosse und vielleicht stimmt auch das mit den Fällen, aber man kann davon ausgehen, dass einiges an diesen Geschichten westliche Propaganda ist, weil sich eben auch die Geschichten, die man sich zum Beispiel in östlichen Regionen über ihn erzählt hat, sehr anders sind und sehr viel wohlwollender. Und das ist natürlich dann jetzt immer die Frage, welche Quellen guckt man sich an, aus welchem Blickwinkel. Aber da wurde sicherlich sehr, sehr vieles aufgebauscht.
Ja, also das hat man ja gerne.
Genau, also allein schon das mit den Zahlen, wie viele Händler er denn in Brasov getötet haben soll. Die Zahl, dass er da 41 Händler gefällt haben soll, stammt schon von den damaligen Feinden. Und man kann jetzt eigentlich davon ausgehen, dass die jetzt nicht absichtlich eine geringere Zahl genommen haben, als dann die 300, die andere Quellen behauptet haben. Die werden ja schon extra was draufgepackt haben, um ihren Feind so schlimm wie möglich darzustellen.
Ja, das ist übliche Praxis, würde ich fast sagen. Ja.
Die Figur Graf Dracula ist vermutlich trotzdem an der historischen Figur Vlad der Dritte angelehnt. Allerdings eben dann hauptsächlich an dem, was man sich über ihn erzählt und nicht unbedingt an dem, wie er tatsächlich gelebt haben wird, weil man das auch einfach nicht so genau weiß. Warum hat Bram Stoker dann ausgerechnet diese Burg für seinen Roman ausgewählt und nicht irgendeine andere, wo Vlad der Dritte vielleicht wirklich war? Und hat Bram Stoker überhaupt diese Burg ausgewählt oder behauptet es die Burg einfach?
Oh, das ist eine ganz wundervolle Frage, ehrlich gesagt. Ich weiß es natürlich nicht, aber wenn du das so fragst, würde ich behaupten, die Burg behauptet das einfach. Weil es ja, du hast ja gerade schon gesagt, es gibt keinen Hinweis darauf, dass Vlad der Dritte diese Burg jemals für länger als 2,5 Minuten betreten hat. Und also, wenn ich jetzt irgendwie eine Burg da wäre und es gäbe diesen Roman, der irgendwie viel Aufmerksamkeit erregen würde, dann würde ich behaupten, dass diese Burg das ist, ob sie es nun ist oder nicht.
Genau, also es gibt etliche Burgen in der Gegend, also 7 Burgen. Es war jetzt nicht, das bezieht sich nicht auf, darauf, dass es 7 Burgen in der Gegend gibt, aber es gibt viele Burgen.
Okay.
Es gibt aber so ein paar Hinweise, dass tatsächlich Bram Stoker diese Burg gemeint haben könnte. Einer dieser Hinweise soll sein, dass Bram Stoker selbst das Dorf Bran oder den Namen Bran ja schon irgendwie im Namen trägt, weil er heißt ja eigentlich gar nicht Bram oder Bram, sondern Abraham und hat sich selbst den Namen Bram gegeben. Ich weiß um ehrlich zu sein nicht, ob das tatsächlich ein Hinweis ist, ob das tatsächlich da irgendwie mit drin spielt. Ich halte es für so ein bisschen weit hergeholt. Aber es gibt auch noch andere Hinweise. Nämlich war Bram Stoker zwar nie in Rumänien, er hat aber sehr viel dazu recherchiert. Er hat sich also Bücher und Karten angeschaut. Er hat sich wohl auch Beschreibungen vom Schloss Bran angeschaut. Vielleicht waren die am Ende nicht ganz so gut oder er hat sich noch ein bisschen künstlerische Freiheit erlaubt, denn das Schloss soll wohl nicht ganz dem gleichen, wie es in dem Buch geschildert ist. Mhm. Die Geografie stimmt auch nicht so ganz. Als realer Bezugspunkt wird im Roman der Borgo-Pass genannt, wo der Anwalt mit einer Kutsche abgeholt wird, um zum Schloss zu gelangen. Der Pass ist aber in Wirklichkeit etwa 190 Kilometer weiter nördlich.
Okay, das ist schon eine Menge.
Ja. Also es ist nicht ganz klar. Es gibt ein paar Pro-Hinweise, auch ein paar Kontra-Hinweise. Und tatsächlich hat niemand Geringeres als der Diktator Ceausescu selbst, beziehungsweise seine Regierung, viel dazu beigetragen, dass das Schloss heute als Dracula-Schloss bekannt ist. Denn als Rumänien in den 70ern für westliche TouristInnen geöffnet wurde, hat man schnell bemerkt, dass diese TouristInnen das Land, das ganze Land Rumänien, vor allem mit dem Dracula-Mythos aus Transsilvanien verbunden haben. Also hat man sich überlegt, oh ja, hier das Schloss, das passt doch ganz gut. Dann nehmen wir doch mal das und behaupten einfach, das ist Draculas Schloss. Und das funktioniert bis heute.
Das ist ganz hervorragend. Das ist dann ja aber krass, also kommst du bestimmt noch zu, aber ich wollte einfach nur nochmal anmerken, also Ceausescu hat das quasi erfunden oder seine Administration, sagen wir mal. Und dadurch ist das Schloss ja viel, viel wertvoller geworden, als es jemals gewesen ist, als es noch diesen weirden Adligen gehört hat.
Ganz genau. Es war vorher eben auch schon, sobald sie das dann geöffnet hatten oder als TouristInnen-Attraktionen geöffnet haben, wurde es schon besucht, weil ich meine, jeder guckt sich gerne Burgen an, aber damit ist es halt so richtig zum Highlight geworden. Es sind heute jedes Jahr 500.000 bis 700.000 BesucherInnen, die sich das Schloss angucken. Es gibt hunderte Museumsangestellte und vor dem Schloss auch noch etliche SouvenirverkäuferInnen und natürlich dann auch noch viele andere touristische Orte wie Hotels oder eben Gastronomie in Bran und in Brasov, weil man kommt nur über Brasov nach Bran zu dem Schloss. Es gibt Cafés, in denen man Vampir-Cocktails trinken kann und du kannst an jeder Ecke Plastikzähne und T-Shirts mit Dracula-Aufdruck kaufen. Das wiederum bedeutet, diese Burg ist die Existenzgrundlage des gesamten Dorfes und darüber hinaus eben auch von vielen EinwohnerInnen, die in Brasov und nicht direkt in Bran leben. Als das Schloss dann eben 2006 in die Hände von Dominik von Habsburg fiel, verspürten die Anwesenden vor allem eins: Angst.
Verstehe ich.
Angst, dass dieser merkwürdige Adlige ihnen eben das Schloss wegnimmt, wirklich ein Luxushotel daraus macht oder es an irgendeinen Investor verkauft, dem die BewohnerInnen egal sind. Wir hatten ja bereits über diese Gerüchte gesprochen. Und du hattest ja selber auch schon deine Kritik daran geäußert, dass das ja schon sehr berechtigt auch wäre. Auch für die DorfbewohnerInnen waren diese Sorgen eben nicht unberechtigt, denn laut Habsburg war seine Mutter, Prinzessin Ileana, entsetzt, als sie mitbekam, dass ihr ehemaliges Zuhause in Rumänien jetzt als Vampirnest dargestellt wurde, was es zu ihrer Zeit ja noch nicht war, als sie da gelebt hat. Sie glaubte, dass das eben auch eine Masche der Kommunisten sei, um jegliche Erinnerung an die Königsfamilie auszulöschen.
Ja, also, ja, ich meine, warum halt auch nicht? Ich meine, die haben halt mit den Nazis kollaboriert. Da kann man das so. Also, ich möchte jetzt Ceausescus Diktatur jetzt nicht verharmlosen, aber ich finde, dass man durchaus in ganz Europa gerne die Erinnerung an jegliche Monarchie auslöschen darf.
Ja, zumindest die Verherrlichung.
Ja, die Verherrlichung kann man machen, ja.
Habsburg selbst war dementsprechend auch nicht als Dracula-Fan bekannt. Er wurde von den Angestellten auch als Anti-Dracula bezeichnet. Und nachdem er dann eben in den Besitz des Schlosses gekommen war, das blieb dann auch erstmal noch 3 Jahre in der Verwaltung des Staates bis 2009. Er hat sich das in der Zwischenzeit dann angeguckt, schaute sich sein ehemaliges Zuhause an. Also er hat da selber auch noch bis zu seinem 10. Lebensjahr gelebt und ja, wollte sich ein eigenes Bild machen. Er wurde wohl auch von, weiß nicht, Sicherheitskräften, von irgendeinem Personal so ein bisschen abgeschirmt, zum Beispiel auch von diesen VerkäuferInnen vor der Burg, dass er jetzt nicht von allen irgendwie belagert wurde. Ein paar schafften es dennoch, ihm ins Gewissen zu reden. Unter anderem sein ehemaliger Grundschullehrer, der eben extra zum Rathaustermin gegangen ist und versucht hat, dem von Habsburg dann ins Gewissen zu reden.
Der war doch auch schon super alt dann.
Der war über 90, ja. Und der von Habsburg war da irgendwie so über 60. Mhm. Was auch immer am Ende ausschlaggebend war, es war erfolgreich. Die Burg blieb im Familienbesitz und wurde nicht verkauft. Und Habsburg hat eben dafür gesorgt, dass Draculas Schloss weiterhin ein Museum geblieben ist und bis heute bleibt. Es gibt wohl im Schlossturm so ein paar Luxus-Apartments, in denen man Übernachtung buchen kann. Die werden jetzt aber nach meinem Empfinden auch nicht besonders in den Vordergrund gerückt. Ansonsten blieb aber alles wie gehabt, wenn es nicht sogar ein bisschen noch gesteigert wurde, denn der Dracula-Bezug wurde noch mehr ausgereizt. Also da war der von Habsburg wohl doch mehr Geschäftsmann als Traditionalist. Man kann heute bei etlichen Reiseveranstaltern Touren buchen, bei denen Dracula-Schloss die Hauptattraktion ist. Da sind wir dann wieder bei Dark Tourism, meiner letzten Folge von Kyoto. Es gibt im Schloss einen Folterkeller, den es, glaube ich, vorher so noch nicht gab. Und es gibt einen Glasaufzug, also einen Glasfahrstuhl, der Time Tunnel, also ist quasi sowas wie eine Zeitmaschine, wo man dann wohl irgendwie Draculas Flucht mitverfolgen kann und auch so ein bisschen erschreckt wird und so ein bisschen mit Nebel und so. Also das ist eine Attraktion, die sogar noch extra kostet.
So eine kleine Geisterbahn.
Ja. Und das neue Motto des Schlosses lautet Royal by day, wicked by night. Also königlich bei Tag, teuflisch bei Nacht.
Okay. Also der zieht das jetzt ja komplett durch, ne? Also der hat dem Ganzen nochmal so die Krone aufgesetzt, wie das Adlige halt so machen, ne?
Ja. Ja, also.
Richtig nochmal, also das ist ja Geld, was theoretisch dem rumänischen Staat ja auch zusteht, ne?
Ja, wobei man schon sagen muss, dass da halt auch sehr viele eben BewohnerInnen von profitieren, die zum Beispiel vor der Burg ihre Stände haben, wo die ihre ganzen Souvenirs verkaufen. Mhm. Also die gehören halt nicht offiziell mit zur Burg. Okay. Und die haben auch drum gefürchtet, dass der halt sagt, hier, ihr müsst jetzt hier alle gehen. Hat er aber nicht. Also die gibt es weiterhin. Und die Angestellten gibt es da halt auch weiterhin. Aber klar, also das, was vorher an den Staat ging, geht jetzt in seine Tasche.
Mhm. Ja, bitter. Also sehr, sehr bitter. Also ich meine, gerade für ein eher armes europäisches Land wie Rumänien, gut, muss man natürlich auch sagen, dass das auch eins der korruptesten Länder Europas ist, wo man halt auch nicht weiß, ob das Geld, wenn es beim Staat ist, so gut aufgehoben ist. Aber insgesamt finde ich es immer besser, wenn die Allgemeinheit verdient und nicht irgendein Typ, der, wenn er Habsburger ist, ja auch noch eine sehr, sehr weirde Familiengeschichte hat.
Ja, er hatte ja das Schloss wohl angeblich auch dem Staat wieder angeboten, aber halt für absurde Summen, die der Staat nicht bereit war zu leisten.
Ja, mit der Rendite, die er Ceausescu zu verdanken hat, witzigerweise auch noch, weil der sich ausgedacht hat, dass es das Dracula-Schloss ist. Also schon, also wie gesagt, also hat wenig Gewinner, diese Story insgesamt, außer vielleicht die Anwohnenden, die am Ende ihr Geschäft weitermachen können und zumindest im Kleinen auch ein bisschen daran mitverdienen kann, dass der Habsburger sich die Taschen voll macht.
Ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob es wirklich so im Kleinen ist, denn unter von Habsburg wurden sämtliche BesucherInnen-Rekorde gebrochen. Okay. Also vor ein paar Jahren waren es eben noch so 500.000 BesucherInnen pro Jahr, 2022 waren es 700.000. Auf einer Seite, wo so ein Erfahrungsbericht stand, ob man sich diese Burg anschauen soll, habe ich den Satz gefunden, den ich wundervoll finde. Nie stand ein größeres Heer an Soldaten vor den Mauern der Burg als das Heer an Touristen an diesem Vormittag. Also man kann das Schloss auch tatsächlich das ganze Jahr über besuchen, an jedem Tag der Woche. Es gibt keine Schließzeiten und kann da eben nicht nur an diesen Dracula-Sachen Spaß haben, sondern, und das war wohl vorher aber auch schon so, man kann sich halt wirklich im Schloss angucken, wie die königliche Familie da damals gelebt hat. Also da sind halt noch deren Räumlichkeiten und so. Es ist jetzt nicht ein komplettes Dracula-Schloss. Und das war eben vorher schon so und das ist auch jetzt so. Und tatsächlich hat der von Habsburg halt eher noch diesen Dracula-Aspekt gestärkt.
Ja, also ich nehme halt an, dass tatsächlich mehr Leute wegen Dracula kommen als wegen der königlichen Familie.
Ja, es gibt aber auch noch das alte Teehaus der Königin Marie, das wohl auch wieder restauriert und geöffnet wurde und wo man dann auch so Teezeremonien machen kann. Also ich weiß jetzt nicht, wie erfolgreich das ist, aber es wird halt, glaube ich, schon so versucht, so ein bisschen die Waage zu halten.
Wir würden da zu einer Teeparty gehen.
Ja, man kann auch nicht die ganze Burg, aber schon Teile der Burg buchen für private Events wie zum Beispiel Hochzeiten oder es gibt dann auch quasi öffentliche Events wie Halloween-Partys oder ganz viele Konzerte, zum Beispiel halte ich fest von der Band Bluesferatu 2.0.
Ja, schöner Titel, schöner Name.
Ja, würdest du da gern hingehen?
Ich bin jetzt, glaube ich, tatsächlich nicht so der Blues-Fan, aber der Name ist gut. Gut gewählt.
Und so ganz grundsätzlich, nach allem, was du jetzt weißt, würdest du dir diese Burg angucken?
Ich würde lügen, wenn ich Nein sagen würde, einfach weil es ja schon ein spannender Ort ist und ich vor 3 Monaten ja auch in Venedig war, obwohl das ja halt auch ein Ort ist, der wahrscheinlich ohne diesen Massentourismus viel, viel cooler wäre. Aber das ist nun mal so. Man ist ja Teil des Massentourismus, wenn man sich irgendwas anschauen möchte. Da muss man ja auch ganz ehrlich sein und das zumindest auch die Stadt Brasov, aber halt auch das Schloss würden mich schon interessieren.
Ja, die Gegend drumherum soll auch malerisch sein, also mit den Bergen, mit den Wäldern und so. Man kann da auch wirklich sehr gut wandern gehen.
Das habe ich mir gedacht, ja.
Genau, es gibt halt auch Wintersport in der Nähe und sowas. Also ich denke auch, das ist durchaus etwas, was man sich mal angucken kann, dann vielleicht nicht nur wegen des Schlosses, sondern halt auch den ganzen drumherum. Ich finde übrigens auch, dass das Schloss überhaupt nicht gruselig aussieht. Also es wird jetzt nicht irgendwie von außen schon hier Gruselschloss Dracula oder so vermarktet, sondern eher märchenhaft. Ich habe noch ein letztes Foto mitgebracht. Kannst du dir jetzt noch einmal angucken?
Ja, das sieht halt wirklich sehr, sehr märchenhaft aus. Das ist jetzt der Blick ins Schloss hinein. Und ja, es hilft natürlich sicherlich auch, dass die Sonne da reinscheint und dass da die Bäume gerade irgendwie gut bewachsen sind, die da im Innenhof stehen. Aber es sieht halt wirklich eher aus wie aus einer, irgendwie ZDF-Heimatschmonzette als jetzt aus einem Dracula-Film.
Ja, mich erinnert so ein bisschen an Prinzessin Fantagiron, diese Märchenreihe, die wir ja auch sehr gerne gucken. Ja, auch mit diesem Brunnen da in der Mitte und so. Also es ist wirklich sehr malerisch. Also solltet ihr euch irgendwann diese Burg gerne mal anschauen, kann ich euch einen Tipp geben, den ich überall im Internet gefunden habe. Fahrt nicht auf eigene Faust mit dem Auto von Brasov ins Dorf Bran, weil die Strecke soll richtig schlimm, richtig marode sein und es soll da andauernd Autounfälle geben. Also eine hatte geschrieben, sie hat an einem Tag 13 Autounfälle auf dieser Strecke gesehen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern es wirklich sicherer ist, dann mit einem Reisebus hinzufahren, aber alle sagen, man soll sich an die örtlichen Reise- oder die offiziellen Reiseanbieter halten und das sei wohl sicherer für diese Fahrtstrecke.
Und einen Zug gibt's scheinbar nicht.
Nee, es gibt keinen Zug. Ansonsten natürlich viel Spaß. Solltet ihr da hinfahren, schickt uns Fotos und ein paar Plastikzähne.
Ja, oder behaltet die Plastikzähne für euch, falls ihr sie schon im Mund hattet.
Ja, aber kauft die dann bei den einfachen Verkäufern einen vor der Burg und nicht in der Burg.
Ja, genau, sonst geht das nur an Habsburg.
Ja, So, bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, kriegt Domescu natürlich noch seinen nächsten Buchstaben. Ich sag A, du sagst Stopp.
So machen wir es.
A.
Stopp.
Z. Z wie Zebra.
Okay.
Spannend, das ist sicherlich ein schwieriger Buchstabe.
Ich gehe gerade mal im Kopf meine Liste durch, aber ich weiß meine Liste nicht, ehrlich gesagt. Von daher muss ich das in den nächsten Wochen einfach mal recherchieren.
Ich bin gespannt, was du das machst. Wie hat dir denn jetzt die Folge gefallen, bevor wir zum richtigen Abschluss kommen?
Die Folge war sehr, sehr gut. Sie stand ja, also zumindest stand das Schloss Bran nicht ohne Grund auch auf meiner Liste. Dementsprechend bin ich froh, dass ich es nicht selbst recherchiert habe und so schön von dir erzählt bekommen habe. Während mir natürlich diese Dracula-Geschichte grundsätzlich bekannt war, war dieses Ganze, wie das dazu kam, dass es das Dracula-Schloss wurde, überhaupt nicht bekannt. Und dementsprechend ja ein sehr, sehr schöner Twist, wenn mir auch der faktische Outcome an sich nicht so gefällt. Aber das ist ja manchmal in der Welt so.
Und das ist ja nicht meine Schuld.
Nee, das ist nicht deine Schuld, genau. Also sehr schön erzählt, sehr schön Bogen gespannt. Fand ich gut.
Dankeschön. Ich bedanke mich fürs Zuhören bei dir, bei unseren anderen ZuhörerInnen. Und freue mich auf die nächste reguläre Folge in 2 Wochen. Und warum ich regulär sage, ihr könnt in ein paar Tagen schon eine Sonderfolge von uns hören. Die hatten wir nämlich schon vor ein paar Monaten aufgezeichnet, haben uns dann aber doch entschieden, sie zu vertagen. Und damit ihr dann jetzt über die Feiertage gut versorgt seid, gibt es schon am 20. Dezember Nachschub. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Adventszeit und danach dann tolle Feiertage.
Das wünsche ich euch auch. Bis dahin. Thank you.